sicherheitsrelevante Systeme, ist auch zertifiziert worden inzwischen zur höchsten Sicherheitsklasse für Luftfahrtbereich, also wird das eben eingesetzt. Und ich möchte Ihnen kurz einmal die Überlegungen sagen, die zur Entwicklung von TDP geführt haben. Wir haben natürlich diese ganzen Dinge, die wir jetzt schon diskutiert haben, alle mit berücksichtigt und wollten ein Protokoll bauen, das sehr kompakt ist. Warum ist das ursprünglich, weil das genau für die Automobilindustrie, die Automobilindustrie hat es dann mitgenommen, das war eine politische, also eine technische Entscheidung, die haben dann das Lenkrad gemacht, dabei das Lenkrad sehr ähnlich wie das DTP im zeitgesteuerten Bereich, also die haben mehr oder weniger übernommen, die Ideen. Aber die Überlegung war, dass im Auto ganz wichtig ist, dass man Twisted Pairs, also eine billige Verdrahtung hat. Weil jede Art von Verdrahtung, die komplizierter ist, führt zu enormen Kosten, das sind die Auto, also die Firmen, wie man nicht haben. Das heißt, bei Twisted Pair hängt es natürlich davon ab, wie man den Physical Layer macht, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das Protokoll entwickelt waren, das war Anfang der 90er Jahre, hat man mehr als ein Megahertz über Twisted Pairs nicht schicken können. Vor allem sind die Technologie gesagt, heute ist das anders, heute hat Broadcom, also für 40 Jahre oder was, einen hohen Signalverarbeitungschip gebaut, wo ich über Twisted Pair 100 Megabit schicken kann. Das hat sich aber erst im Laufe dieser Zeit entwickelt, das hat es damals nicht gegeben. Deshalb wollten wir ein Protokoll haben, das sehr effizient ist, dass man so wenig Bits verwendet und trotzdem eine hohe Sicherheit hat und eine hohe Vorhersehbarkeit hat. Sie sind einige dieser Services, die das Protokoll bietet. Was wir glauben, wenn man die ganzen Überlegungen, die wir hier angestellt haben, sieht, das muss ein zeitgesteuertes Protokoll sein für sicherheitskritische Sachen, damit man Zeitanforderungen garantieren kann. Das heißt, ich brauche eine globale Zeitbasis. Die globale Zeitbasis darf aber nicht zentral sein, sondern muss verteilt sein. Das heißt, ich brauche einen verteilten Unsynchronisationsalgorithmus im Protokoll. Und der wird hier realisiert, wie das werden wir in der Folge genauer anschauen. Wir wollen aber jetzt haben, dass sozusagen die Software mit diesen ganzen Dingen belastet wird, deshalb muss diese ganze Algorithmus in der Hardware ablaufen. Also ein Unsynchronisationsalgorithmus ist eine. Das zweite, was wir gesagt haben, diese ganze Frage mit Multicast und Acknowledgement, das ist ein relativ schwieriges Problem. Auf der einen Seite möchte ich Multicast haben, auf der anderen Seite ist Multicast mit Acknowledgement etwas sehr Problematisches. Weil ich dann nicht weiß, der eine schickt mir Acknowledgement, der andere schickt mir keins, was mache ich damit. Und das Problem haben wir gelöst über einen Membership Service. Vielleicht kurz zum Membership Service, das sagt das Vorliegende. Ich habe eine Anzahl von Mitgliedern in einem Ensemble, so wie wir alle haben jetzt hier die Members. Und jetzt entscheiden wir, welche sind aktiv und hören zu und welche schlafen. Das machen wir nicht. Und das Membership Service, das gibt mir bekannt, wer natürlich immer mit einer Zeitverzögerung, die soll klein sein, wer in diesem Zeitintervall aktiv war und wer sozusagen ausgefallen war, nicht aktiv war. Und was aber ganz wichtig ist, dass dieses Membership Service konsistent sein muss. Das heißt, wir müssen alle die gleiche Sicht haben, wer aktiv ist, wer nicht aktiv ist, weil das inkonsistent ist. Und der eine glaubt, der war aktiv und der andere glaubt, der war nicht aktiv. Dann hat das Membership Service keinen wirklichen Sinn. Das heißt, ich brauche eine solche Membership-Information, wo ich sicher bin, dass alle Knoten die gleiche Sicht derer haben, die aktiv sind oder nicht aktiv sind. Das ist auch eine Grundfunktion, die wir im Protokoll drinnen haben. Die Logik ist ähnlich wie beim ARI-Protokoll. Wir haben also eine Protokollmaschine. Im Unterschied von den anderen Protokollen verlangen wir, dass diese Protokollmaschine hier Informationen hat über die verschiedenen Zeitpunkte des Sendens. Und wir nennen sozusagen, also das ist früher ein Host-Computer. Das ist also der Computer, der versenden will. Dann haben wir eine Standardschnittstelle, wir nennen die CNI, Communication Network Interface. und dann haben wir einen Communication Controller CC plus eine Datenstruktur, die vorab festgelegt werden muss, die sagt, wann dieser Knoten senden darf. Und wir nennen diese Datenstruktur die Mail, die Message Description List. Das ist hier sozusagen ein Communication Controller mit der Mail Description List. Dann brauchen wir zwei Kanäle. Ja, wie gesagt, es könnte immer der Fall sein, dass hier irgendwo ein Fehler aufsteht oder hier. Das heißt, wenn für Sie jetzt für diese brauchen von Haus aus zwei Kanäle, damit wir einen Ausfall eines Kanals programmieren können. Und das ist also die Grundstruktur, die physikalische Grundstruktur des Protokolls. Wir haben also hier eine Protokollmaschine, die programmiert werden muss, wo das die Regel reinschreiben muss, die dann über eine CMD-Schnittstelle mit einem Metapunkt. Und diese ganze Sache ist dann ein Chip. Also ein Chip ist der Protokollchip, den ich dann über eine Standard-Schnittstelle, zum Beispiel eine Mail-Schnittstelle, was an den Rechner anbieten kann. So, was jetzt wesentlich ist, das gilt für alle zeitgesteuerten Protokolle, also für Flexray und für die Ethernet, ist, dass die Kontrolle, wann eine Nachricht gesendet wird, nicht hier ist, sondern hier. Das heißt, dass das Protokoll entscheidet, wann ich eine Nachricht senden kann. Und dieses Prinzip ist dann später auch beim Ethernet übernommen worden, in der Weltbefassung, dass man sagt, wann gesendet wird, ist hier gesagt, wenn hier beliebiger Fehler auftritt, Softwarefehler, Hardwarefehler, was immer für Fehler auftritt, so kann dieser Fehler den Senden der Nachricht nicht beeinflussen. Ist das klar? Weil einfach die Kontrolle, wann das temporale Kontrolle liegt im Controller und nicht im Hostcomputer. Und das ist der große Unterschied zu arrays gesteuerten Protokollen, wo die Kontrolle im Hostcomputer liegt. Bei arrays gesteuerten Protokollen liegt die Kontrolle hier. Da weiß das Kommunikationssystem eigentlich nur wenig über das erlaubte Verhalten der Software oder des Anwenders und kann damit wenig machen, wenn der auf einmal das System als Public Internet überlassen. Eine gewisse Zwischenlösung ist in AFDX, in dem Protokoll, das ich erwähnt habe, das Avionics von Xenabas, wo man auch im Controller eine gewisse Information reingibt, und zwar jetzt nicht so sehr die Zeitpunkte des Sendens, aber die maximale Rate. Und das habe ich dann eine Flusskontrolle sozusagen, habe ich dann zwischen diesen beiden. Das heißt, dass ich statisch festlegen muss, wann, wie viele Daten hier übertragen werden dürfen, und wenn der Host mehr Daten sendet, als es hier wichtig wird, dann wird irgendwie Backpressure oder irgendwas ausgeübt, damit er das nicht kann, damit er das Kommunikationssystem nicht überlagert. Das heißt, in AFDX, wir sind ein bisschen in die Richtung, wenn Sie den Audio-Video-Bus kennen, das inzwischen ein Standard, an dem gearbeitet wird, für die ganze Multimedia-Übertragung, ist momentan noch nicht ganz fertig, aber der hat auch im Prinzip keine globale Zeit, aber eine Datenkontrolle. Das war also, dass nicht jeder Knoten beliebig viel Information senden kann und damit der Unwahrheit am Beispiel, sondern dass man das Informationsangebot, das von hier als nächstes kommt, durch eine entsprechende Protokollschicht kontrolliert. Das also zur Struktur. Und jetzt, was sind die Grundprinzipien der Verarbeitung in TTP? Wir bauen erst unsere globale Zeitbasis auf. Den Zugriff auf das Medium wird durch das DMA festgelegt, das heißt, das ist im Wesentlichen ein DMA-Protokoll. Diese Acknowledgement gibt es nicht, das ist explizit, sondern es ist implizit über die Membership. Das heißt, wenn eine Nachricht ist, im Wesentlichen werden alle Nachrichten im Podcast ausgesendet an alle. Und wenn einer eine Nachricht, und er weiß ja, wann er die Nachricht bekommen muss, weil er zeitgesteuert ist, und wenn er die Nachricht nicht bekommt, dann geht der Empfänger davon aus, dass der Sender keine Nachricht gesendet hat, also der Sender falsch ist. Und der Empfänger baut sich, oder jeder Knoten, jeder Empfänger, baut sich einen Membership-Vektor auf, wo er für jeden Partner ein Bit hat, und wenn er die Nachricht richtig bekommen hat, setzt er das Bit auf 1, wenn er die Nachricht falsch oder nicht bekommen hat, setzt er das Bit auf 0. Und diese Membership-Information wird dann, wenn wir sehen wie, dem anderen Knoten wieder mitgeteilt, damit die dann sehen, was er für eine Sicht von den Nachrichten hat. Und da gibt es dann als Fehlertoleranz ganz interessant. Wir müssen das selber nicht darauf eingehen. Die Fehlererkennung ist, wie wir das schon feststellen, bei den Empfängern von Nachrichten, weil der Empfänger hat ja erwiesen, wann eine Nachricht ankommen muss, ist ja zeitgesteuert, und kann eigentlich sofort nach dem Empfang feststellen, ob die Nachricht gekommen ist oder nicht. Das heißt, die ganz wichtige Fehlererkennungslatenz, also die Error Detection Latency, wie das im Englischen heißt, also die Latenz zwischen dem Auftreten eines Fehlers und dem Erkennen eines Fehlers ist sehr gering. Die sind wesentlich bestimmt durch die Genauigkeit der Uhrensynchronisation. Weil ich weiß genau, wenn ich um 12 Uhr einen Nachricht schicken muss, ein Sender, und sie ist um 12:01 nicht da, wenn sie ankommen soll, wäre sich das ausgefallen. Ich brauche nicht erst lange rumwarten über irgendwas, wie lang, bis ich erkenne, dass ein Fehler aufgetaucht ist. Über das wollen wir dann noch im Folgenden, über die beiden Dinge reden wir dann noch im Detail, das sind vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Wir haben also hier noch einmal das Bild. Wir haben ein Host-CPU, dann haben wir diese Communication Network Interface, haben wir eine Datenstruktur, diese Mail und dann die Protokollmaschine. Und dann haben wir nochmals hier, das ist wieder das neueste Bild, das sind Bus-Guardians. Das sind zwei unabhängige Einheiten, die verhindern sollen, dass wenn die Protokollmaschine einen Fehler hat, dass auf beiden Bussen der Fehler ist. Das ist diese noch einmal Überprüfung, damit nur hier gesendet werden darf, wenn der Bus-Guardian zustimmt und damit aber dann noch sozusagen eine letzte Defense, wenn die Protokollmaschine fehlt, dass die beiden Busse verbunden werden. So, und wir haben gesagt, dass wir sehr versucht haben, die Nachrichten möglichst effizient zu kodieren. Und nachdem wir hier eine globale Zeit aufbauen, haben wir gesagt, wir wollen diese Zeit nutzen in allen möglichen Situationen. Wir wollen also die Zeit, nachdem sie da ist, sozusagen als unser Lösungsraum mit den Problemen laufen. Und eine Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, ist, dass wir den Nachrichtennamen in den Zeitpunkt des Sendens kodieren. Das heißt, jede Nachricht hat einen fixen Zeitpunkt des Sendens und wir wissen dann genau, wenn zu diesem Zeitpunkt eine Nachricht gesendet wird, muss es diese Nachricht sein. Das heißt, beim Sender wird dann Nachrichtenname über die Mädel in einen Zeitpunkt des Sendens, in einen Zeitpunkt des Sendens übergeführt, also gemerkt. Und auf der anderen Seite wird beim Empfänger, wenn eine Nachricht ankommt, weil die Nachricht zu diesem Zeitpunkt ankommt, dann muss es diese Nachricht sein, und auf den Nachrichtennamen dann aus der Mädel über den Zeitpunkt des Empfangs wiederhergestellt. Das heißt, wir brauchen keine Nachrichtennamen. Bei Ken haben wir gesagt, da habe ich dieses 11-Bit, den Nachrichtennamen, das brauche ich hier nicht. Ich kann also jetzt sagen, ich brauche keine Nachrichtennamen, weil die Namen aus dem Zeitpunkt des Sendens auf der einen Seite gemappt werden vom Namensraum in den Zeitraum und auf der anderen Seite vom Zeitraum wieder den Namensraum. Das ist aber das eine. Damit können wir die Nachrichtenlänge. Die Flusskontrolle ist bei zeitgesteuerten Systemen sowieso relativ einfach und klar. Ich habe hier eine Zeittabelle, die ich planen muss und diese Zeittabelle wird überprüft und ist kollisionsfrei. Das muss natürlich überprüft werden, dass die kollisionsfrei ist. Und damit habe ich immer die gleiche Last und habe kein Problem mit Peak Load. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied hier zum Arrays-gesteuerten System. Wenn ich natürlich periodisch Nachrichten sende, wie das hier der Fall ist, dann kann ich auch eine Nachricht als wenn sie ankommt, als Lebenszeichen des Senders sind, sozusagen als Heartbeat. Und ich weiß ja, die Nachricht muss alle, was wir aus dem Zyklus festkriegen, alle Millisekunden eine Nachricht kommen. Dann gibt es also ein Heartbeat und ich kann sagen, die Tatsache, dass die Nachricht kommt, oder nicht die kommt, ist für mich Information, dass der Sender in Ordnung lebt. Und das ist jetzt der große Unterschied zu arrays gesteuerten Systemen. In arrays gesteuerten Systemen kann ich, wenn ich keine Nachricht bekomme, weiß ich nicht, ist der Sender ausgefallen oder hat er nicht zu senden gehabt. Das heißt, es ist mir unmöglich, in arrays gesteuerten Systemen diese Membership-Problematik schnell zu lösen. Weil die Reingestellung sagt, der kann zu einem beliebigen Zeitpunkt der Nachricht senden, wenn jetzt, und zwar dann, wenn irgendein wichtiges Ereignis aufgetreten ist. Mit diesem Kellerei ist aufgetreten. Er sendet nichts, nur der weiß ich nicht. Sendet er nichts, weil Kellerei ist aufgetreten ist, oder sendet er nichts, weil er ausgefallen ist. Und diese Unterscheidung ist prinzipiell nicht zu treffen. Das ist wieder so ein Possibility Result, könnte man sagen. Und deshalb glaube ich eigentlich, und wenn Sie in die Literatur gehen, findet man das, also Herbert Detektor, so was ist denn nicht, brauche ich bei jedem rechtsgesteuerten System, wenn ich Fehler erkennen will, eine Zeitsteuerung, die irgendwo unterlagert ist. Anders geht es nicht. Und die Fehlererkennungslatenz hängt natürlich jetzt ab von der Häufigkeit, wie oft ich diese Lebenszeitnachricht, die man nimmt, das Heartbeat-Message ist. Also, dass einer immer sagt, und je nachdem, je schneller ich die Heartbeat-Message sende, umso kürzer kann ich natürlich die Zeit halten zwischen dem Ausfall und dem Erkennen des Ausfalls. Das erspare ich alles bei der Zeitsteuerung, weil das sozusagen jede Nachricht ist ein Heartbeat und kann sofort diese Erkennen mitführen. Und jetzt ist das nächste, wir kommen jetzt, in der nächsten Stunde werden wir ja relativ viel über Fehlertoleranz reden, kommen wir jetzt auf die Fehler. Ich werde es in der nächsten Stunde noch genauer behandeln, aber vorweg, um das zu verstehen, wenn man eine Komponente betrachtet im Fehlerfall, dann unterscheidet man, wie kann die ausfallen. Also was macht sie, wenn sie kaputt ist. Und da gibt es verschiedene, man nennt es eine Fehlermode, eine Ausfallarten. Und da gibt es relativ einfache Ausfallarten und komplizierte Ausfallarten. Die komplizierteste Ausfallart haben wir so kennengelernt, das ist der byzantinische Fehler. Wenn ein Fehler auf die Komponente jedem sehr intelligent Informationen schickt, um die Konfusion zu maximieren, dann ist das die schwierigste Ausfallart. Und die einfachste Ausfallart ist, dass die Komponente ruhig ist, wenn sie fehlerhaft ist. Das heißt, wenn Sie eine Komponente haben, wo Sie garantieren können, dass sie fehlt, man nennt das Fehlscheine. Also wenn ein Fehler auftritt, ist die Komponente ruhig. Und es ist klar, dass wenn ich Fehlscheinen-Komponenten in meinem System habe, dann kann ich mit zwei Komponenten Fehlertoleranz realisieren, weil ich sage, beide sind unabhängig, beide liefern ein Resultat. Wenn ein Resultat ankommt, ist es richtig, weil wäre die Komponente falsch, würde sie kein Resultat senden. Nicht? Also mit einem Fehl-Silent-Komponenten, wenn ich davon ausgehe, kann ich sagen, ihr habt zwei Komponenten, die es ausreichen. Und es gibt auch Systeme, große Systeme, also im kommerziellen Bereich, wo man die Zuverlässigkeit genau über solche Fehl-Silent-Komponenten realisiert. Wie ist dann eine Fehl-Silent-Komponente? Das ist ein anderer Punkt. Da brauche ich auch wieder zwei. Also ich brauche dann insgesamt vier, weil ich brauche dann zwei Komponenten, die innerhalb einer Fehl-Silent-Komponente arbeiten, die das Gleiche machen. Und wenn der Unterschied ist, aber die Komponente ist tot, und dann habe ich zwei solche Fehl-Silent-Komponenten und habe das dann gelöst. Und wir haben hier in DTP eine zwei Ebenen Zugang zu dem Ganzen. Das heißt, wir auf der Architekturebene, und das ist in der rasterzeitgeschalteten Architektur, nehmen wir an, dass die Komponenten fehlscheidend sind, aber die fehlscheidend wird durch entsprechende Mechanismen und wie hier im Protokoll gegeben. Das ist einmal eine Annahme. Man kann natürlich auch auf der Protokollebene das weitermachen und fehlen. So, jetzt wollen wir uns anschauen, wie die Nachrichten aufgebaut sind. Das ist hier relativ klar, es sind Runden. Die Nachrichten können auch unterschiedlich lang sein. Wie lang die Nachrichten sind, ist in der Meldung festgelegt. Und das Ganze wiederholt sich periodisch. Sieht man sich hier der Knoten 1, der Knoten 2, 3, 4, 5 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Jeder sendet eine Nachricht. Das muss nicht immer die gleiche sein. Das können in verschiedenen Runden, können es unterschiedliche Nachrichten sein. Entsprechend die Inhalte. So. Das ist relativ einfach. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Uhrensynchronisation. Schauen wir uns mal die Uhrensynchronisation an. Das ist etwas Raffiniertes. Wie synchronieren wir die Uhren? Da gibt es einmal zwei Phasen, das Hochfahren vom Protokoll und dann im Betrieb. Beim Hochfahren ist die Uhrensynchronisation im Wesentlichen eine Master-Synchronisation. Das heißt, der Erste, der hochkommt, gibt der Zeit vor und alle anderen synchronisieren sie drauf. Und damit sind auch mal alle in einem Zeitbegriff. Wenn es hier beim Hochfahren Konflikte gibt, wenn also zwei gleichzeitig hochfahren, gibt es eine Kollision. Die Kollision ist ein gemeinsames Ereignis, jeder stellt die Kollision fest. Und wenn dann jeder Knoten ein unterschiedliches Timeout hat, kann der mit dem kürzeren Timeout die nächste hochfahren nach effizient und die ist dann ohne Kollision. Weil dann der andere immer ein anderes Timeout hat. Also das ist relativ einfach. Hochfahren unter Fehlerannahmen ist wesentlich komplizierter, aber das möchte ich hier gar nicht bringen, das will ich selbst zwei Vorlesungen machen, um das zu erklären. Aber wenn es interessiert, kann das nachlesen. So, was wir jetzt brauchen für einen fehlertoleranten Simulationsalgorithmus, und wir verwenden den FDA, den wir hier behandelt haben, wir brauchen die Unterschiede der Uhren. Und das kontinuierlich. Und das wird in DTP so gelöst, dass ein Sender zu einem gewissen Zeitpunkt sendet und der Zeitpunkt ist dem Empfänger bekannt und der Empfänger empfängt die Nachricht zu einem Zeitpunkt nach seiner Uhr. Das heißt, die Uhr des Senders gibt vor, wann gesendet wird und die Uhr des Empfängers gibt vor, wann empfangen wird. Jetzt ist aber, haben die Uhren einen kleinen Unterschied, die Laufzeit der Nachrichten ist bekannt. Das heißt, der Unterschied der Uhren zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Empfangszeit ist ein Maß für den Unterschied der Uhren zwischen Sender und Empfänger. Ist das klar? Das heißt, wir messen auf der Hardware-Ebene, wann die Nachricht gekommen ist, in der Unterschied in der Uhr des Empfängers. Gesendet wurde die Nachricht nach der Uhr des Senders und die Differenz zwischen der gemessenen und der erwarteten Zeit des Ankommens ist ein Maß für den Unterschied zwischen der Sender- und der Empfängeruhr. Und diese Zeiten, das macht man bei jeder Nachricht. Also die Runden habe ich früher bei jeder Nachricht wird das gemacht. Und nach einer Runde habe ich dann lokal eine Matrix, also einen Vektor, insgesamt im System eine Matrix, der mir sagt, wie meine Uhr von den ganzen anderen Uhren abweicht. Für meine eigene Uhr mache ich natürlich 0, das bin ja selbstvertraulich, dass ich bin richtig, meine Abweichung ist 0. Und jetzt kann ich dann diese Abweichungen ordnen und kann nach dem FDA-Algorithmus die größte und die kleinste verwerfen und aus dem Mittelwert dann meine eigene Uhr korrigieren. Und da kann man nachweisen, es gibt formale Nachweise, dass dieser Algorithmus eben zu einer Synchronisation aller Uhren im Fehler führt. Braucht natürlich mindestens, es funktioniert, 4 Uhren. Also wir brauchen mindestens 4 Knoten im Cluster, damit die fehlertolerante Uhrensynchronisation funktioniert. Und da bauen wir dann faktisch die globale Zeit auf, ohne dass es Zeitsynchronisationsnachrichten gibt. Die Uhrensynchronisation ist Teil der normalen Nachrichtenübertragung, die wird sozusagen implizit piggybacked auf den normalen Nutzerverkehr aufgebaut.
Das ist also zur Ja, das heißt, Sie übertragen Timestamps in den Nachrichten?
Nein, wir übertragen keinen, das ist in der Mail drin. Aha, okay. Die Mail sagt ja, wann die Nachricht gesendet wird und ankommt. Das Delay ist ja bekannt, das hängt von der Communication Delay ab. Das heißt, ich brauche das nicht übertragen. Das ist statisch a priori bekannt. Ich habe keine Timestamp in den Nachrichten.
Die Mail ist für jeden verfügbar, die gleiche?
Die ist natürlich immer in jedem Tool drin. Die ist natürlich für jeden Tool individuell konfiguriert. Das ist ein Software-Tool machen. So, jetzt schauen wir, wie die Nachrichten am Netzwerk ausschauen in DTP. Wir haben eben keine Timestamps, sondern wir haben Header, das ist ein Byte. Das ist der Mode-Switch-Mechanismus, möchte ich hier nicht eingehen. Der hat sich in der Praxis als nicht sehr notwendig erwiesen, und ich habe das jetzt schon ausgemacht. Aber ihr habt hier zwei Klassen von Nachrichten, mit denen das erste Bit kennzeichnet, entweder eine Initialisierungsnachricht oder eine normale Datennachricht. Und dann gibt es die Datenbytes, gibt es 42 und dann gibt es das CRC. Jedenfalls gibt es CRC über den ganzen Inhalt der Nachricht. Und jetzt gibt es die Initialisierungsnachricht. Die beinhaltet im Wesentlichen die Zeit, also der innere Zustand, über den wir diskutiert haben, des Controllers, wird bestimmt durch die Zeit, durch die Operational Mode, die ich Ihnen früher genannt habe, und durch die Membership. Die Membership ist der Bitvektor, der angibt, welcher Knoten aus der Sicht eines Knotens richtig oder falsch ist. Und was wir jetzt in DTP gemacht haben, dass die Nachrichtenkommunikation nur funktioniert, wenn Sender und Empfänger übereinstimmen über den inneren Zustand des Systems. Das heißt, zwei Operational Motor Membership bilden ein Datenfeld, das nennen wir den Controller State, den C-State. Und dieser C-State wird jetzt an das Datenfeld bei der CRC-Berechnung angelegt, das ist ein Serienmodeller, auf das Datenfeld, dann auf diesen C-State, den ich für dich eingeführt habe. Und Sie rechnen das CRC über diesen ganzen Bereich. Das heißt, Sie stehen sozusagen in der CRC-Berechnung Teil. Der CRC-Berechnung wird aber nicht in den Nachricht-Bit geschickt. Und der Empfänger macht das Gleiche. Wir berechnen hier das CRC über die Daten und über seinen C-State. Das heißt, das ist der C-State des Empfängers beim Empfänger und der C-State des Senders beim Sender. Und eine Übereinstimmung in den Nachrichten wird nur kommen, wenn beide C-State übereinstimmen. Das heißt, wenn beide Knoten die gleiche Sicht des Membership Vectors und der Uhrzeit und des Mondfields haben. Dadurch wird man natürlich die Hanging-Distanz vom C-State ein bisschen herabsetzen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass im C-State ein Fehler auftritt, ist ja relativ gering und die Herabsetzung ist einfach mal auf 24-Bit CRC-Field genommen, damit man die Hanging-Distanz, die herabgesetzt wird, das nicht wirklich stark auswirkt. Und damit erreichen wir, dass diese kontinuierliche Zustandsübereinstimmung zwischen Sender und Empfänger ohne die Übertragung des Zustands ermittelt wird. Das ist ja wieder sehr kompakt. Es gibt natürlich hier interessante Situationen im Protokolldesign und zwar folgende. Wenn Sie eine Nachricht erwarten und das nächste ist die Nachricht senden müssen, wenn Sie mal Nachricht senden müssen, und Sie bekommen die erwartete Nachricht nicht, also ich warte eine Nachricht und muss das nächste senden. Dann muss ich mich entscheiden, ist der Sender falsch, weil er die Nachricht nicht gesendet hat, oder bin ich falsch, weil ich die Nachricht nicht empfangen habe. Diese Entscheidung kann ich nicht treffen in der Situation, da habe ich keine Information. Ich soll eine Nachricht bekommen, ich muss aber die Nachricht senden. Jetzt muss ich die Frage im Membership-Vektor muss ich ja das Bit senden, setzen, wie ich das sehe, wie ich die Entscheidung getroffen habe. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, der Sender ist falsch, dann muss ich dem die Membership wegnehmen und wenn ich die Entscheidung bin, ich selbst bin, soll ich meine eigene Membership wegnehmen, darf eigentlich keine Nachricht senden. So, da gibt es ein Prinzip, das ist ein ziemlich fundamentales Prinzip, das sich zur Lösung dieses Konflikts anbietet. Und das ist wirklich sehr interessant. Wir haben das Protokoll, wie ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was es liegt, und haben dann sehr viele Experimente gemacht, um das nachzulesen. Unter anderem gemeinsam mit der Universität in Chalmers in Schweden haben wir mit Alpha-Teilchen die Controller bestreut und so beliebige Fehler induziert und geschaut, was da rauskommt. So, ich weiß nicht, 30, 40, 50.000 Fehler. Und da sind auf einen Fehler draufgekommen, der mit keinem anderen Verfahren, also mit dem systematischen Verfahren nicht gefunden wurde. Und zwar ist es formuliert in diesem Prinzip, das ist ein Selbstvertrauensprinzip. Dass wenn ich in der Situation bin, entscheiden zu müssen, ob ich falsch bin oder der andere falsch ist, dann sage ich immer, ich bin richtig und der andere ist falsch. Okay? Das ist dieses Prinzip des Selbstvertrauens, damit habe ich das Problem gelöst. Das heißt, wenn ich eine Nachricht kommen sollte und die ist nicht gekommen, dann gehe ich davon aus, ich bin richtig und der andere ist falsch. Okay? Wenn diese Entscheidung richtig war, dann ist der andere falsch und das passiert nicht. Wenn aber diese Entscheidung falsch war, dann habe ich einen Fehler gehabt. Schon vorher habe ich eine Fehlerentscheidung getroffen. Und wenn sie falsch war, dann werden die anderen alle mich rausnehmen. Und wenn ich fehlerhaft bin, dann kann ich eine falsche Entscheidung treffen. Das heißt, dieses Selbstvertrauensprinzip stellt sicher, dass ich im Falle, dass ich richtig bin, das Richtige mache. Und im Falle, dass ich falsch bin, habe ich eine fehlerhafte Entscheidung getroffen. Aber wenn ich falsch bin, kann ich eine fehlerhafte Entscheidung treffen. Damit kann ich das Problem damit lösen. Und genau dieses Prinzip setzt man hier ein und damit kann ich auch verhindern, dass ein fehlerhafter Knoten, ein Einzelfehler, einen guten Knoten rausschießt. Nicht? Dass der irgendwas macht, das ist jetzt unabhängig von diesem konkreten Fall, kann ich nach diesem Selbstvertrauensprinzip sagen, ich bin nur dann falsch, wenn mindestens zwei Knoten sagen, ich bin falsch. Wenn wir zwei Knoten haben und wir haben den einen Fehlerfall und wir wollen hier den einen Fehlerfall beherrschen, Dann kann ich sagen, wenn zwei Sachen im Fall stehen, dann wissen die schon recht, aber beide können nicht falsch sein, weil das außerhalb einer Hypothese ist. Aber wenn einer sagt, ich bin falsch, dann glaube ich nicht, das habe ich nicht richtig und der andere ist falsch. Ist das, glaub, damit kann man auch dieses Problem lösen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht bekommen soll und ich bekomme keine, ist die Default-Entscheidung, der Sender ist falsch. Wenn ich jetzt meine Nachricht mit dem Membership-Bit vom Sender falsch gesendet habe und alle anderen haben aber die Nachricht gehört und sagen, der Sender war eigentlich richtig, dann war ich falsch und dann bin ich rausgeworfen aus dem Membership. Von den anderen. Okay, gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ich habe eben die wesentlichen Elemente der Protokolllogik habe ich erklärt. Jetzt wollte ich nur sagen, wie kann man hier in einem solchen Protokoll ereignisgesteuerte Nachrichten übertragen? Da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Es gibt vielleicht sogar noch mehr, die ich dann reinkommen. Aber das sind die zwei großen Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich führe in dem Protokoll eine Zeitintervall ein, wo ich zeitgesteuerte Nachrichten kriege und dann ein Intervall, wo ich ereignisgesteuerte schicke und eine Zeitstelle, wo ich ereignisgesteuerte. Das ist die Strategie, die in DTCAN und in FlexRay eingesetzt werden. Was ist der Vorteil? Der Vorteil von dieser Strategie, ich habe die Zeitsteuerung und kann dann in der Ereignissteuerung, wenn ich da ein entsprechendes Protokoll einsetze, kann ich, nachdem ich in der Ereignissteuerung zeitlich eh nichts garantieren kann, kann ich auch eine Interferenz der Nachrichten am Bus zulassen, um die Auslastung zu verbessern. Das heißt, ich gebe nicht jedem einen Slot, sondern wer es zu senden hat, sendet was und den FlexRay hat man diese Struktur gewählt und mit der ereignisgesteuerten Teil verwendet man das Mini-Slotting-Protokoll. Eine Variante des Mini-Slotting-Protokolls, das wir beim ArgX-Technik-Science diskutiert haben. Wir haben also den Vorteil einer guten Ressourcenauslastung im ereignisgesteuerten Teil, den Nachteil, dass natürlich die Composability im Zeitbereich bei der Ereignissteuerung verloren geht. Das mag vielleicht nichts machen, weil ich sage, da habe ich eh keine Zeitanforderungen drin, dann spielt das keine Rolle. Aber wenn ich mich in dieser roten, ereignisgesteuerten Sache irgendwie auf temporale Eigenschaften verlassen will, dann habe ich Probleme. Weil hier könnte natürlich der Fall eintreten, dass ein sehr hochpriorer Knoten, also der Mini-Slotting-Protokoll von FlexRay zum Beispiel nicht so raffiniert wie das von AFX mit den zwei Wartezimmern, sondern ich sage, der mit der kürzesten. Der kürzesten Teilmann kann man senden und da kann natürlich eine Monopolisierung auftreten. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, ich lasse unterlagert alles zentgesteuert und baue in meine Nachricht über ein kleines Feld rein für Ereignissteuerung und baue dann sozusagen in eine ereignisgesteuerte Nachricht, setze ich zusammen aus vielen kleinen Bereichen, diesen roten Bereich und gebe ihm ein gewisses Bandbreite her, die muss natürlich oben auch hergeben, habe aber den Nachteil, dass ich die zugewiesene Bandbreite nicht zwischen den Knoten variieren kann. Ich muss jeden fix zuwenden. Das ist ein Nachteil, dafür halte ich mich hier, ich verliere nur eine Bandbreite, bekomme aber eine Möglichkeit der Übertragung von ereignisgesteuerten Nachrichten in den System, ohne dass ich das Zeitverhalten ändere. Was zusätzlich noch an Möglichkeiten besteht, ist, und das haben wir jetzt am Network und Chip jetzt realisiert, dass wir sagen, wir geben die Kanäle im Grunde genommen die zeitgesteuerte Kanäle, aber die Nachricht, die Semantik, die über die Kanäle übertragen wird, ist ereignisgesteuert. Das heißt, wir senden nur eine Nachricht, wenn sie da ist, nicht periodisch. Das kann man natürlich machen, wenn ich auf diese Membership-Information und auf diese schnelle Fehlererkennung das verzichten will. Das hängt wieder ab von meiner Systemarchitektur. Wenn ich auf einem Chip bin und den Chip als Gesamtes, als Ausfalleinheit habe, dann brauche ich nicht, was man viele Fehlererkennungsmechanismen, die sehr strukturiert sind, innerhalb eines Chips. Und dann nützt man dann, wenn ich da draußen hin eine sehr schnelle Fehlererkennungslatenz habe und nach innen eine möglichst geringe Energieaufwendung. Und da ist es sinnvoll, wenn man sagt, wir haben einen Kanal, der ist da, der ist zeitgesteuert, aber die Bit vor dem und nach dem Kanal entsprechende Warteschlangen von Nachrichten über die Ereignissteuerung und wird dann einfach wie ein anderer Kanal behandelt, ohne dass ich Interferenzen habe oder die Ereignissteuerung mit den anderen Kanälen belasten können. Gut, ich habe Ihnen jetzt das EDB kurz erklärt. Das FlexRay ist ein anderes Protokoll, das ähnlich wie das ANSI 22 verarbeitet, aber nicht genauso, sondern wird hier im Erwägungsgestalt gestellt, nicht mit dieser Wartezimmer-Strukturvorgabe, sondern nur mit Unislotting. Haben auch eine verteilte Unislotting-Organisation und bieten keine Membership an. Die sollten Membership, die sollen auf der Applikationsebene machen, also im Protokoll ist kein Membership vorhanden. Dann haben wir mal ein Protokoll entwickelt, ich möchte es nur kurz erwähnen, ein ganz einfaches Protokoll, ähnlich wie LIM. Das ist auch kanalisiert worden von der OMG. Das hat auch im Wesentlichen die gleichen Interessen wie das LIM, dass man eben versucht, Knoten über einen zentralen Master mit der Zeit zu versorgen, zu synchronisieren, damit die Knoten ohne entsprechende Kristalle arbeiten können. Und das Interessante vielleicht in diesem DPR-Protokoll, in dieser Konzept, das ist meiner Meinung nach sehr interessant, ist, dass wir sagen, es ist also vier Sensoren, vier Sensorelement, und dann haben wir hier ein ganz einfaches Teilsystem, das im Wesentlichen besteht nur aus Teils, die mit den Byte-Weise organisiert sind, wo die ganzen Daten hier in diesem Teil abgelegt sind, die Konfigurationsdaten und die Benutzerdaten. Und dass dieses Standard-File-System eine vollkommene Entkopplung, das standardisierte File-System eine vollkommene Entkopplung zwischen dem konkreten Aufbau des Sensors und der Logik des Sensors und dem Benutzer. Der Benutzer, der hat hier im File seine Reglemente drinnen, die genau alle standardisiert drinnen liegen und den interessiert eigentlich gar nicht, wie diese Sensorlogik im Detail ausschaut. Und das sind, wie gesagt, die kleinste Implementierung, die wir von den DPR gemacht haben, war in 4K bei O und 64 bei A. Das ist schon relativ sehr kleines Protokoll über Jura. Und zentral ist eben dieses Interface-File-System. Wenn ihr es interessiert, da gibt es in der Literatur das genau beschrieben. So, wir kommen jetzt zum Time-Trigger Ethernet. Ich glaube, das werden wir uns aber für die nächste Stunde vornehmen. Okay? Die machen wir dann. Danke.